Ich glaube, den Satz, den ich am allermeisten schon mein ganzes Leben höre, ist tatsächlich, irgendwie dachte ich, du bist anders.
Team, Happy New Year, we're back. Nach unserer Folgenpause starten wir jetzt endlich wieder mit Vollgas durch. Nicht nur ins neue Jahr, sondern auch hier in unsere neue Staffel, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich freue mich so krass, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wie ihr schon gesehen habt, ist unsere heutige Folge wieder eine Featuring DFB. Und unser neues Team-Member war nicht nur mega cool, sondern hat mich vor allem auch wieder daran erinnert, wie wahnsinnig gerne ich das hier mache und wie viel ich persönlich auch immer aus diesen Gesprächen mit rausnehme. Wir sprechen heute weniger eigentlich über das ganze Sportliche, ich hoffe, das verzeiht ihr mir, dafür aber ganz intensiv darüber, wie sie eigentlich Entscheidungen trifft, wie Selbstbewusstsein entsteht, was das für sie bedeutet, über das Thema Identität, da haben wir auch noch nie drüber geredet in unseren ganzen Folgen bis jetzt, was das für sie heißt und wie wichtig der Prozess war, ihre eigene Identität zu finden. Außerdem sprechen wir über Veränderungen im Umfeld und sie gibt uns wahnsinnig viele coole Buchtipps und sie hat auch einen neuen Headcoach wieder mal ausgepackt. Hier ist immer was los, könnt ihr mir glauben. Und ja, ich würde sagen, ich laber jetzt hier nicht lange rum, sondern lasst euch direkt wieder in das neue Peace starten. So schön, dass wir alle wieder hier sind. Ich hoffe, euch gefällt die Folge so gut, wie mir die Aufnahme gefallen hat. Und jetzt herzlich willkommen im Team, liebe Manju Wilde. Okay, da kann man richtig viel reininterpretieren. Wie oder in welcher Situation kommt er denn am meisten?
Meistens, wenn die Leute mich dann, also wenn ich mich mit ihnen unterhalte oder wenn sie mich dann besser kennenlernen. Total unabhängig tatsächlich, ob das aus dem Fußballbusiness ist oder in der Universität oder wo auch immer. Also total egal. Ist immer irgendwie so ein, ich glaube, mir wird nachgesagt, dass ich irgendwie, also ich wirke arrogant. Anscheinend.
Alright, alright.
Und vielleicht ein bisschen unfreundlich. So, ich weiß nicht, was da das Vorurteil ist, aber dieser Satz, irgendwie dachte ich, du bist anders. Und ne, also positiv dann für mich irgendwie, aber irgendwie natürlich auch so mit so einem Beigeschmack, ach so, ja, klar,
natürlich.
Bist du dann irgendwie Vorurteil, keine Ahnung, in welche Richtung auch immer.
Okay, damit möchte ich auf jeden Fall weiter einsteigen. Aber jetzt stellen wir dich noch einmal ganz richtig vor, damit alle unsere Zuhörer auch genau wissen, wer hier anders ist. Herzlich willkommen bei Team Lisa featuring DFB. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch heute Abend. Kann man auf jeden Fall schon sagen, liebe Manju Wilde.
Hi, ich freue mich auch sehr.
Moin. Okay, und also du hast jetzt gesagt, du hast dann das Gefühl, dass die Leute, die dir diesen Satz sagen, unterstellen sozusagen, dass du arrogant wärst oder abweisend oder so. Was glaubst du, steckt dahinter? Hat das was einfach mit einem starken Selbstbewusstsein zu tun? Das ist ja so der Klassiker eigentlich.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich gerade in der heutigen Zeit, wo eben, was ich schade finde, aber wo der erste Eindruck eben nicht face-to-face passiert, sondern man ja bei jedem irgendwie schon das Gefühl hat, dass er das Gefühl hat, er kennt dich. Er oder sie, und sei das jetzt über Social Media oder wie auch immer, hat sich ja jeder irgendwie schon sein Bild gemacht, und dann merkt man so in der menschlichen Interaktion dann, irgendwie starten wir hier nicht bei null, und da habe ich persönlich das Gefühl, dass er irgendwie so ein bisschen bei minus eins gestartet, weil eben der Social-Media-Auftritt jetzt nicht, keine Ahnung, ich da vielleicht nicht es schaffe, so mich rüberzubringen, wie ich dann im echten Leben bin. Kann was Schönes auch sein. Wie gesagt, das ist ja dann irgendwie, ne, wenn das dann positiv endet, face to face, dann ist das schön. Aber ich habe glücklicherweise ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, das ist für Leute, die das eben nicht haben, das schon nicht so einfach hier und da ist wahrscheinlich.
Wow, okay, da steckt so viel drin. Ich bin mir sicher, das können wir noch so ein bisschen einweben jetzt. Ich würde aber gerne mit der ersten Kategorie starten. Das ist eine Aufgabe für dich. Und zwar könnten wir uns das so vorstellen wie so eine FIFA-Karte, wie so eine Quartettkarte. Was würde auf der Karte von Manju Wilde stehen?
Oh,
also du musst mir jetzt nicht sagen, deine, keine Ahnung, Defensive Skills sind 98 oder Offensive, bei dir wahrscheinlich eher, aber einfach ganz frei raus, Kategorie, egal. Was fällt dir als erstes ein? Wie würdest du dich beschreiben?
Auf Fußball bezogen oder?
Auf dich als Persönlichkeit bezogen. Selbstbewusst.
Das ist ja eine schöne Frage. Ja, sehr schöne Frage. Selbstbewusst, definitiv.
Ganz unterschiedliche Antworten kommen.
Mhm. Selbstbewusst und total in alle Richtungen voller Liebe.
Süß.
Liebe für das Leben, für Menschen, für das, was ich tue, für einfach für alles. Also Liebe und Menschlichkeit steht auf jeden Fall, steht vielleicht sogar noch über Selbstbewusstsein, weil mein Selbstbewusstsein vielleicht da irgendwie auch herkommt, unter anderem. Und Disziplin. Meine drei Top-Assets.
Ja, das sind aber gute Assets. Also ich hätte auch noch gesagt oder gedacht, dass du so draufschreibst, professionelle Fußballspielerin oder fertige, abgeschlossene, ich weiß nicht, wie man es nennt, Juristin auf jeden Fall.
Ich glaube, dass ich, also das könnte draufstehen irgendwie, aber... Ich glaube, dass das, also die Charaktereigenschaften, über die ich mich definiere, das sind ja die, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich Fußballerin oder Profifußballerin sein kann, dass ich sowas studiere, dass ich mit Menschen so gut umgehe. Das ist ja alles ein Resultat daraus, wie ich bin oder wie ich denke. Und ich glaube, es wäre so, also es ist eher eine Unterkategorie für mich tatsächlich, Profifußball.
Ganz interessant. Und das ist ja schon mega viel wert. Hey, pass auf, ich hole deshalb mal kurz ein. Ich habe gestern ein Zitat auf Instagram gehört und ich habe das aufgeschrieben. Das passt so geil jetzt rein und gerade auch voll auf das, was du gerade sagst. Das lese ich einmal kurz vor. Und zwar hat das gesagt Zoe Saldana, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Sie hat bei Avatar zum Beispiel mitgespielt. Ganz berühmte, geile Schauspielerin. Ich kann dir leider nicht noch andere Filme sagen, aber sie hat gesagt, that's my biggest achievement in life. I know who I am, I love who I am, I like what I do and I like how I do it. And I like my mistakes and I like the way I learn and I like the pace with which I learn my mistakes and I don't want to be anyone else but me. And by knowing this, I continue figuring out who the fuck I am and that's it. Mega geil. Und das, da muss ich gerade voll dran denken, wenn du so sagst, klar bin ich Juristin, klar bin ich Fußballspielerin, aber vor allem bin ich liebevoll und diszipliniert und selbstbewusst und daraus ergibt sich das alles.
Mega. Das ist echt ein sehr schönes Zitat, ja. Da steckt auch so viel, also wahrscheinlich die Art, wie sie das dann sagt oder wie du es ja auch vorliest, man hat ja gar keine Wahl, als emotional irgendwie das vorzulesen, ne? Das kann man ja irgendwie nicht monoton machen, das, dieses Emotionale daran ist ja irgendwie das, was es ausmacht am Ende ja auch. Mhm. Das ist schön.
So interessant. Und wenn du dann aber sagst, Manju, dass das fand ich gerade cool, man fängt heutzutage nicht mehr bei Null an, wenn man jemanden das erste Mal trifft. Also die Frage wurde dir auch schon tausendmal gestellt in den Interviews, die ich gelesen habe, aber vielleicht können wir das unter dem Aspekt nochmal ein bisschen neu elaborieren. So, welche Rolle spielt für dich als Profifußballerin, aber auch als jemand, der sich laut Instagram sozusagen gerne für oder sehr für Mode interessiert, und das auch als Branding-Tool benutzt. Welche Rolle spielt Instagram und inwiefern ist das gut und inwiefern ist das aber auch, keine Ahnung, nervig, wenn eben Menschen denken, sie kennen dich schon und klar, präsentierst du eine bestimmte Seite, aber ist ja auch logisch, man kann nie eine ganze Persönlichkeit über eine Social-Media-Plattform mit Fotos und ein paar Stories darstellen.
Ja, ich bin tatsächlich, was das ganze Thema angeht, sehr zwiegespalten. Ich habe mich lang generell, also ich habe mit Instagram viel später angefangen als irgendwie als alle angefangen haben. Für mich war das so, auch Facebook damals, irgendwie, man hatte das, weil irgendwie steht man dann ja doch in der Öffentlichkeit. Aber das ist alles so, ja, oberflächlich ist irgendwie so ein inflationäres Wort, aber letztendlich bringt es das ja auf den Punkt. Für mich,
natürlich,
die Entscheidung zu treffen, okay, ich zeige mich, ich zeige gewisse Seiten von mir, aber irgendwie bin ich auch so, ich will nicht gewisse Seiten zeigen und gewisse Dinge verbergen, sondern man zeigt ja dann irgendwie oder versucht wirklich alles zu zeigen und das...
Nein, definitiv nicht jeder.
Nein, das auch nicht, um Gottes Willen, das auch nicht. Wenn man authentisch ist, ne, das, also wenn man es im echten Leben auch ist, dann glaube ich, versucht man das natürlich auch auf Social Media zu bringen und das ist super schwierig und für mich manchmal, also ich versuche dann in einem Bild oder in einem Post, das, also das soll perfekt mich widerspiegeln, was ich drunter schreibe, was man da sieht, was soll nicht belanglos sein, ich mag nicht irgendwie, wenn da einfach, ne, so... Wenn die Menschen davon nichts haben, ich will da auch irgendwie eine Message dann mitgeben, aber ich merke wirklich dann im menschlichen Kontakt, im realen Leben, wenn man es so nennen kann, dass das eben nicht so gut gelingt, wie man denkt, dass da irgendwie der ganze Charakter rüberkommt. Und finde ich super schade. Ich bin da sehr, ich nenne das Oldschool. Ich mag das reale Leben und ich mag es viel lieber und ich mag menschlichen Kontakt viel lieber als irgendwie zu texten oder da auf Instagram irgendwas zu machen. Und trotzdem ist es mir wichtig genug, dass ich den Account habe, weil eben ich ja auch eine Message habe und die irgendwie dann auch weitertragen will. Und das ist nun mal das Tool. Und dann versuche ich das als Tool zu sehen und vielleicht auch die Message weiterzugeben, dass es ein Tool ist und nicht, das bin nicht ich. Also da ist noch so viel mehr dahinter und bitte lernt mich erstmal kennen, wenn ihr das wollt, bevor man da irgendwelche Schlüsse zieht.
Ja, schön gesagt. Und in einem Interview hast du auch gesagt, dass du das als Tool benutzen möchtest, um eben nicht nur belanglosen Content zu produzieren oder zu zeigen, sondern du möchtest auch gerne... Ich weiß jetzt nicht, ich will dir nichts Falsches in den Mund legen, dann korrigier mich, wenn ich es jetzt falsch zitiere. So, du möchtest aber auch ein Vorbild sein für junge Mädchen, und denen zeigen, dass sie sein können, was sie wollen. Sie können Fußballer sein und Jurist und Fashionista und, weißt du, sich schön anziehen und in High Heel tragen und am Wochenende sich die Knie schmutzig machen auf dem Bolzplatz. So. Inwiefern würdest du denn sagen... Oder kann man das überhaupt so sagen? Bist du mehr Fußballer als, weiß ich nicht, Branding, Personality auf Instagram oder mehr Jurist als Fußballer? Wie würdest du
super
das sehen?
Super Frage. Ich glaube, also ich versuche mich ja, weil ich mich ja jeden Tag sehe und wahrnehme, sehe ich ja nur das große Ganze. Also für mich ist es super schwer, beziehungsweise ich mag es auch gar nicht zu sagen, zum Beispiel, ich bin Fußballerin, die nebenbei studiert, oder ich bin Studentin, die nebenbei Fußball spielt. Für mich ist das, ich habe super viele Interessen und ich bin 100% alles davon. Das ist halt, ne, hat was irgendwie mit Zeitmanagement dann auch zu tun und mit Fokus. Aber wenn ich auf dem Platz bin oder, keine Ahnung, trainiere, spiele, dann bin ich 100% Fußballerin. Wenn ich hier am Schreibtisch sitze und studiere, dann bin ich 100% angehende Juristin. Wenn ich mich vom Spiegel stelle und kleide, dann bin ich 100% die Schuhfreak ist, die, ne? Und das ist so, das ergibt dann vielleicht mehr als 100%. Ich weiß nicht, aber...
Klassisch, ist ja immer so. Nee, aber schön gesagt. Und wenn du sagst so, für dich ist es so krass wichtig, auf 100% immer da zu sein, ey, das ist gerade ein Riesenthema für mich, by the way. Ich verplemper so krass viel Zeit mit empty scrolling auf scheiß Instagram und ich bin nicht 100% da. Ist vielleicht auch jetzt einfach Ende des Jahres, Akku leer. Also ja, übrigens, die Folge wird wahrscheinlich im Januar rauskommen, aber wir nehmen das jetzt noch vor Weihnachten auf. So präsent sein, das hat ja auch voll was zu tun mit aktiv Entscheidungen treffen, weil ich bin ja nicht blöd. Ich check ich gerade 30 Minuten wirklich einfach verschwendet habe. Wie würdest du sagen, triffst du deine Entscheidung? Und da spielt ja viel mit rein, als Frau sich für eine Karriere im Profifußball zu entscheiden und dann auch noch für ein Jurastudium, das ja eins der zeitaufwendigsten und mit am meisten Druck verbundenen Studiengänge ist, die es gibt.
sehr schönes Thema, finde ich. Und wahrscheinlich auch das, also das Thema überhaupt in meinem Leben, was so Entscheidungen und so Treffen angeht. Ich glaube, das war ein Riesenprozess bei mir. Also ich war schon immer sehr diszipliniert, würde ich sagen. Und ich bin sehr früh auch wegen des Fußballs ausgezogen. Mit 14 war eigenständig, war vielleicht dann auch früher eigenständig oder eigenständiger als vielleicht Gleichaltrige. Und ich war immer so ein bisschen auf der Suche, klar nach mir selbst, aber auch nach meinen Zielen und viel wichtiger auch, warum. Also warum ziehe ich jetzt aus, um Fußball zu spielen und lasse meine Familie irgendwie hinter mir? Oder warum studiere ich? Was will ich? Ne? Mache ich das für mich? Ja. Mache ich das für irgendwas das Größeres?
Ego, keine Ahnung, ne? Ja.
Und da habe ich viel, super viel gelernt, super viel gelesen über Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das so sagen will. Und dann auch alles, was dazugehört, dann irgendwie Zeitmanagement etc. Und da ist mir irgendwie auch bewusst geworden, dass es für mich, also aktiv eine Entscheidung zu treffen oder treffen zu können, hängt für mich immer damit zusammen, warum ich das machen will. Und ich glaube, das ist sehr, also das muss man rausfinden. Und das ist auch manchmal ein schwerer Prozess, glaube ich. Aber wenn man weiß, warum, dann fällt es mir so leicht. Also dann ist es auch teilweise keine Frage mehr, stehe ich jetzt früher auf, um zu studieren? Gehe ich noch mal ins Gym? Oder die Frage stellt sich dann nicht. Und natürlich gibt es dann auch Tage, da scroll ich auch dann zu lange durch Social Media. Aber solange man die Sachen bewusst macht und nicht, ne, das so verstreichen lässt und das dann 5 Tage passiert und dann ist das Jahr vorbei und dann, hups, habe ich irgendwie nichts geschafft. Solange man weiß, darf man sich das dann natürlich auch, ne? Wir sind ja alle auch Menschen. Aber ich glaube, das ist alles, solange es bewusst passiert. Aber das ist auch, hat auch was mit Training zu tun, dass man irgendwie bewusst das wahrnehmen kann und sich selber so gut kennt, dass man jetzt weiß, okay, ich mache das jetzt eine halbe Stunde und dann ist es auch okay.
Ja, hey, ich wollte gerade sagen, weil also ich liebe das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich lese auch ganz, ganz viel dazu, dass Ding ist ja aber, dieses Warum für sich selber zu knacken, ist ja die Königsdisziplin. Wie würdest du sagen, oder was ist dein Weg? Vielleicht kannst du uns 1 oder 2 Beispiele geben, die für dich erfolgreich waren. Gerne auch mit einer Buchempfehlung oder so.
Also meine ganze Karriere, hätte ich jetzt fast gesagt, in dieser Hinsicht, hat mit Tony Robbins angefangen. Ganz klassisch. Ich glaube, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, ist er schon der Klassische so. Alle Bücher von ihm gelesen. Also eins ist mir irgendwie zufällig in die Hände gekommen.
Krass, dann, ich glaube, ich habe 0 Bücher von ihm gelesen, jetzt wo du so sagst.
Netflix
habe ich viel gesehen.
Aber da hat er auch eine gute Doku.
Genau. Aber ich glaube, ich habe gar kein Buch gelesen tatsächlich.
Sehr empfehlenswert für alle, die das hören. Tony Robbins.
Hast du ein Lieblingsbuch von ihm? Oder egal welches?
Ich gucke hier gerade auf ein paar. Ich will mich nicht festlegen. Alle. Es gibt keins, wo ich sagen würde, also ich kann die alle wärmstens weiterempfehlen.
Notiert.
Ja, und das ist mir irgendwie eins so mehr oder weniger zufällig in die Hände gefallen, was ich dann gelesen habe und dachte mir so, wow, irgendwie. Und da war ich 16, 17. Alle Bücher gekauft, dann irgendwann die Doku auf Netflix gesehen und so. Und da war mir war immer schon irgendwie klar, irgendwas schlummert in mir, was irgendwie mehr ist. Aber in dem Alter, ne, gibt's ja dann auch so viel anderes noch, gerade wenn man Fußball spielt. Und das hat mich alles da nicht mehr losgelassen. Also, wo ich dann die Bücher gelesen hatte, war das so, okay, da ist mehr und ich bin jetzt gewillt, das rauszufinden. Und dann, ich habe schon immer gern gelesen, aber viele Bücher, so viele, ich meditiere, kalte Dusche, alles, was so, ne, irgendwie dazugehört, um besserer Mensch oder der beste Mensch zu sein, der ich sein kann, ist immer ein Prozess, aber ist auch ein schöner Prozess. Und ich habe Gefühl, ich hoffe, dass ich Tony Robbins irgendwann mal treffe, um ihm zu sagen, dass mit dir hat's angefangen, danke.
Ja, geil. Und wenn wir da jetzt noch weiter reingehen, vielleicht ist es auch zu persönlich, dann schiebst du einfach den Riegel vor. Aber was ist denn dein Warum? Warum stehst du denn, ich habe gelesen, gerne um 5 Uhr auf, spätestens um 6:30? Warum, also überwindest du dich, die kalte Dusche zu nehmen? Die warme ist bestimmt entspannter. Warum pushst du dich? Warum tust du das alles? Was ist dein Purpose, ist ja dann im Grunde wieder der übergeordnete Begriff dafür.
Ja, das würde tatsächlich den Rahmen sprengen, weil meine Ziele so riesig sind, dass ich selber manchmal, aber also für mich, um das ein bisschen zu bündeln, ich weiß und ich will nicht, dass sich mein Leben nur um mich dreht. Und deshalb drehen sich meine Ziele auch nicht um mich. Deshalb natürlich meine Familie ein sehr, der größte Faktor, Familie und die Menschen um mich, die ich liebe. Aber auch das Ganze, was so für mich dazugehört, zu verkörpern. Ich bin ja halb Deutsche, halb Inderin. Die Frau in Indien zum Beispiel. Also diese ganz, alles, was so dazugehört, der Welt zu zeigen, okay, du kannst machen, was du willst, wenn du das entscheidest, wenn du, ne, du musst dafür niemandem auf die Füße treten, aber du kannst für deine Meinung einstehen und du kannst wirklich machen, was du willst. Und für mich ist das ein Riesenziel, weil als Fußballerin hast du eine gewisse Plattform und ich will einfach, was mich angeht, das komplette Potenzial da rausholen, was Fußball angeht, was dann meinen anderen Karriereweg angeht, was aber auch mich als Person, ich bin ja kleine Schwester, ich bin Tochter, also da gehört ja so viel dazu, was man vielleicht dann nicht als erstes denkt, wenn man an Fußballer oder Fußballerinnen denkt. Man wird ja dann doch oft auf, ja, vielleicht nur das Sportliche oder so beschränkt. Und das ist mir wichtig, immer zu verkörpern und auch die Message immer weiter zu tragen, dass da bei uns allen Sportlern oder bei allen Menschen viel, viel mehr auch dahinter ist und dass es da wert ist, auch vielleicht zuzuhören.
Ganz interessant. Und wenn du das so sagst, denke ich jetzt wieder an das Thema Selbstbewusstsein, weil, ne, das auch so auszuformulieren, wie du es gerade machst, das erfordert einen gewissen Mut oder eine gewisse Stärke oder ein gewisses Vertrauen in sich selbst. Und du hast es auch als eins deiner wichtigsten Assets genannt. Woher würdest du sagen, kommt dein Selbstbewusstsein? Weil ich mache auch diesen Podcast, weil ich der Meinung bin, dass Frauen im Sport oft diese wichtige Essenz fehlt, um sich durchzusetzen, um vielleicht mal auf Durchzug zu schalten oder in die Kontraposition zu gehen, um sich durchzuboxen, um sich zu behaupten oder einfach so lange am Ball zu bleiben, um, keine Ahnung, mal eine Führungsposition zum Beispiel einzunehmen. Und deswegen wäre es interessant, jetzt von dir zu hören, wenn du sagst, es ist eins deiner wichtigsten Themen. Woher kommt das? Wie drückt sich das für dich aus?
Nicht so einfach zu beantworten. Also ich kann sagen, ich bin nicht mit Selbstbewusstsein geboren. Ich war super schüchtern früher. Ich war so wirklich so schüchtern, wenn ich irgendwie im Bus saß am Fensterplatz und ich musste raus. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ne, ob derjenige aufsteht. Ich war wirklich sehr schüchtern. Krass. Und ich erinnere mich an eine schöne Geschichte. Ich hatte eine Klassenkameradin, eine sehr gute Freundin. Das war eine 6. Klasse oder so. Und die war sehr extrovertiert und sehr selbstbewusst. Und ich glaube, sie dachte, das schlummert in mir. Sie wusste das irgendwie. Und dann sind wir in die Innenstadt gegangen und sie hat gesagt, du sprichst jetzt Leute an. Und ich so, nein. Und wir waren beide super jung. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, das sehr intelligent natürlich auch von ihr irgendwie gewesen. Und ich meinte so, nein, ich spreche doch keine Leute an. Das war für mich total absurd. Und dann hat sie damit angefangen und dann habe ich, ne, irgendwie auch, weil das dann, ne. Und das habe ich nie wieder vergessen. Ich glaube, dass das ein Schlüsselmoment natürlich war. Und alles, was dann so danach kam, war eher, ich glaube, warum ich so selbstbewusst und so bei mir bin und auch so eine Ruhe über gewisse Dinge habe, weil ich gelernt habe, dass ich, also für mich relativieren sich viele Dinge, viele Probleme und viel auch, was vielleicht andere Leute sagen, weil ich weiß so sehr, was wichtig ist mittlerweile. Sei es durch meine Erfahrungen oder vielleicht durch die Bücher, die ich lese, durch den Content, den ich mir irgendwie reinziehe jeden Tag, die Persönlichkeiten, ne? Das ist das Gute an Social Media, dass man da viele Persönlichkeiten auch wirklich ein bisschen näher kennenlernen kann. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass man kann sich mit mir nicht streiten. Für mich gibt's irgendwie keine Dramen, für mich, weil. Schön. Wir haben irgendwie nur dieses eine Leben, ne? Und das ist so präsent für mich, dieser Gedanke, dass ich glaube, dadurch so selbstsicher bin, dass ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will, ich weiß, was ich an den Tisch bringe und ich weiß, dass ich jeden Tag daran arbeite, ein guter Mensch zu sein. Und mehr kann ich ja nicht machen. Und deshalb bin ich so selbstbewusst tatsächlich.
Eckst du damit auch manchmal an? Aus persönlicher Erfahrung kann ich mir nämlich vorstellen, je klarer man einfach sagt, worauf man Bock hat oder was man sich wünscht, dass das auf Widerstand trifft oder dass Menschen das dann, ja, weiß ich nicht, als ignorant oder arrogant abstempeln und dann nicht unbedingt super happy damit sind.
Ja. Ich glaube, ein bisschen geht das schon damit einher, wenn man so viel Selbstvertrauen hat natürlich, aber ich bin tatsächlich gar kein konfrontativer Mensch. Also für mich ist es auch, vor allem in der Gruppe.
Das musst du ja auch nicht sein, ne? Aber wenn du sagst, hey, ich möchte gerne jetzt das machen, weil das fühlt sich gerade für mich gut an oder ich weiß, was ich an den Tisch bringe, das reicht ja manchmal schon.
Ja, die Aussage, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, wie man es rüberbringt, wenn es darum geht, dass andere Menschen noch involviert sind. Also, dass ich die Aussage jetzt treffe, wo wir hier zu zweit sitzen.
Ja, schön.
Natürlich, wenn die jemand hört, ich verstehe schon, dass man denkt, boah, die weiß, was sie mit an den Tisch bringen. Okay.
Ja, so.
Aber was dann so die Mensch-zu-Mensch-Connection angeht, in der Gruppe oder da ist mir viel, viel wichtiger, dass es dann harmonisch ist und dass wir dann zusammen, weiß nicht, eine Fußballmannschaft ist ja ein gutes Beispiel, ne? Dass wir dann zusammen an dem Strang ziehen und nicht, dass ich sage, nee, ich will aber jetzt das und das machen, sondern das gehört ja dann auch dazu, wenn man irgendwie ein starker Charakter ist oder sein will, dass man eben dann sich selber und sein Ego so unterordnet, dass es der Gruppe dann vielleicht gut geht. Deshalb würde ich tatsächlich, glaube ich, nicht sagen, dass das oft aneckt. Habe ich zumindest nicht das Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, wenn Leute nicht jetzt im Gespräch mit mir persönlich sind, dass das natürlich vielleicht falsch rüberkommt. Menschen wollen ja auch Dinge falsch verstehen.
Ja, nö, aber ich meinte es schon so im direkten Kontext, ob du da oft auf Konfrontationen stößt. Aber sehr gut, sehr gut. Dann soll es auch hoffentlich für immer so bleiben natürlich. Du hast gerade die Mannschaft und das Kollektiv angesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen mit über Fußball quatschen, obviously. Ich bin übrigens Hamburgerin, du bist Bremerin, das wusste ich nicht. Ja,
ein
ganz cool.
Nordkind.
Ein Nordkind, ganz genau. Und ich habe mir, als ich so deine Transferhistorie mir nochmal angeschaut habe, mir überlegt, und ich meinte ja gerade schon hier, ich sitze gerade noch in meiner neuen Wohnung, gestern umgezogen, ich sitze gerade auf dem Boden so. Und ich bringe immer so ein bisschen hier mit rein, was mich so beschäftigt, um das aus anderen Sichtweisen auch noch zu beleuchten. Und da war für mich so das Überthema nochmal Thema Veränderung und Anpassung an andere Umgebungen. Du hast gerade schon gesagt, du bist auch super früh von zu Hause ausgezogen, um dich für die Leistungssportkarriere zu entscheiden. Finde ich mega geil. Und dann aber auch von Werder nach Freiburg, wieder Werder und dann in den Westen. Und da bist du dann 5 Jahre jetzt bei Essen gewesen und bist dann nach Köln gegangen. Das sind ja dann schon immer krasse Schritte, vor allem wenn du 5 Jahre bei einem Verein bist, weil dann bist du
ja wirklich
da verwurzelt. Wie gehst du mit Veränderungen um? Wie adaptierst du dich in ein neues Umfeld, das ja auch kompetitiv ist? Was sind da für dich so springende Punkte, die dir in den Kopf kommen?
Ich glaube, das ist ja vielleicht das Schöne am Mannschaftssport, dass wir alle tatsächlich dieses Schicksal auch teilen. Also wenn ich an einen neuen Ort komme oder in eine neue Mannschaft komme, weiß ich ja, dass da 20 andere Leute auch, ne, nicht gerade zu Hause bei Mama sind, sondern wir sind irgendwie alle aus demselben Grund hier. Ich glaube, es macht es hier und da in schwereren Momenten ein bisschen leichter, sich auch zu Hause zu fühlen, weil man ja eben nicht alleine ist und weil die anderen auch ganz genau wissen, wo man da durchgeht, vor allem wenn man jünger ist. Aber ich selber war tatsächlich irgendwie schon immer, weil ich so früh irgendwie eigenständig war, sehr, also abenteuerlustig sowieso. Und ich bin absoluter Familienmensch. Aber ich war, also ich bin keine Person, die so, ich habe dann Heimweh und dann bedrückt mich das und dann kann ich meine Leistung nicht bringen oder so. Ich bin dann schon eher, okay, ganz klar in meiner Entscheidung, ich habe das jetzt entschieden und ich versuche das, solange es geht, dann 100% zu gehen. Natürlich gibt es auch schwere Phasen, ne? Gerade im Fußball.
Ja.
Aber ich glaube, es ist also für mich immer schön und ich konnte mir auch immer nicht vorstellen, zu lange an einem Ort zu sein. Also 5 Jahre in Essen, das fand ich schon, ne? Natürlich, wenn man sich super wohl in dem Verein fühlt oder da spielen ja dann auch andere Faktoren wie Studium und so vielleicht mit rein, dann bleibt man da vielleicht auch länger, es machen ja auch viele Spieler, aber so für mich persönlich, ich glaube, es gibt viel zu sehen und viel zu erleben und auch zu erreichen, vor allem.
Interesting.
Dass ich das schon eher als schön empfinde, an den neuen Ort zu kommen, wo man dann wirklich mit so einem Blank Sheet quasi dann eine neue Geschichte schreibt. Ja, ne? Ja.
Wenn du sagst, es gibt auch viel zu erreichen, was meinst du?
Boah, da kann ich jetzt in alle Richtungen wieder ausholen.
Mhm. Was hast du gerade gedacht?
Ich habe tatsächlich rein an Sportliche gedacht. Mhm. Mit erreichen meine ich, es ist ja auch kein Geheimnis, dass selbst in so einer, wahrscheinlich einer der besten Ligen der Welt wie Deutschland, dass es eben 2-3 Mannschaften dann unter sich ausmachen und das alles darunter. Und mit erreichen meine ich jetzt nicht, ich gehe zu der Mannschaft, die jetzt deutscher Meister wird, sondern dass man als Team ein Ziel hat, welches Ziel auch immer das ist. Mhm. Und das ist tatsächlich in diesen klassischen Mittelfeldmannschaften oft nicht der Fall, wenn man als Spielerin dann weiß, okay, es geht nicht so viel nach oben, es geht auch nicht so viel nach unten und man sich dann nicht so richtig Ziele irgendwie steckt, dann ist es schwer auch als Mannschaft oder auch als Individuum, ne, jeden Tag dann so motiviert zu sein. Deshalb finde ich das Projekt in Köln auch so schön, als Aufsteiger zu sagen, nee, aber wir wollen jetzt, dass die Frauen dauerhaft in der ersten Liga sind. Das ist ja schon ein übergeordnetes Ziel, wo du als Spielerin weißt, okay, da wird sich jeder den Arsch aufreißen und auch aufreißen müssen. Und dann macht das Spaß. Ob man dann individuell natürlich noch irgendwie andere Ziele hat und dafür dann den Verein wechselt, ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist ja nun mal ein Mannschaftssport. Und da ist an jedem, merkt man richtig, ich war jetzt in 3, ist jetzt mein 4. Verein, wie unterschiedlich da damit umgegangen wird und mit, keine Ahnung, mit gewissen Themen wie Budget oder dann Zielsetzung oder so.
Ja.
Und da muss man dann, glaube ich, auch, da musste ich auch an gewissen Punkten ehrlich zu mir selber sein, dass wenn mir das nicht gefällt oder das so sehr sich nicht mit meiner Art zu denken deckt, dann ist das vielleicht dann auch nicht mehr der richtige Ort. Und so kommt es dann vielleicht hier und da zustande, dass man dann vielleicht schon in 2-3 Vereinen war.
Ja, interesting. Du bist ja auch immerhin U20-Weltmeisterin. Happy Birthday nochmal an der Stelle.
Danke.
Wie würdest du denn sagen, steckst du für dich deine individuellen Ziele? Also du hast dein Warum definiert, das jetzt aber ein bisschen den Rahmen sprengen würde, wie du schon gesagt hast. Vielleicht kannst du uns trotzdem nochmal mitnehmen, was für dich so Knackpunkte sind.
Oh, schwere Frage. Also für mich sportlich, als Fußballerin ist es ja, also als Individuum in einem Mannschaftssport ist es ja immer nicht so einfach, ne, das individuelle Ziel zu stecken. Mir ist aber wichtig, das klingt immer so wie eine Floskel, aber dass ich wirklich, also jeden Tag ehrlich mit mir selber bin, ob ich alles raushole gerade und ob ich, ne, da muss man ja teilweise jetzt so an Jahresende ist ja immer so klassisch,
ja,
irgendwie Revue passieren lassen, war das alles, was du geben konntest? Und für mich ist, wenn ich mein Ziel stecke, ich stecke das nicht danach, okay, wie lief das Jahr jetzt? Was kann ich irgendwie dahingehend erreichen? Sondern was steckt da für Potenzial in mir, was vielleicht auch kein anderer sieht? Ich aber merke, okay, Manju, das Jahr war gut, du arbeitest hart, aber hier und da geht noch mehr. Und dann ist das vielleicht hier und da auch wirklich ein Ziel, was nur ich sehe, was aber auch schön ist. Deshalb sind gewisse Dinge, die ich für mich selber so auf den Punkt gebracht habe, über die ich dann so nicht spreche oder die ich so nicht nach außen hin auf den Punkt bringe, weil das etwas ist, was so also intim auch teilweise für mich ist.
Ja, voll, ist,
ne?
Total intim, ja.
Aber auch ein schöner Prozess, wenn man eben für sich selber rausfindet, was das Potenzial ist und wo die Reise vielleicht hingehen kann. Und dann den Weg dahin so sehr zu genießen, dass das vielleicht dann auch schon Part vom Ziel ist.
Setzt du dir New Year's Resolutions?
Nein.
Sondern langfristiger, grundsätzlicher.
Ja, ich glaube schon, dass alles, was so typisch Neuanfang ist, wie Neujahr oder Vereinswechsel oder so, dass das bringt schon einen gewissen Zauber mit sich, auf jeden Fall.
Mhm.
Und ich glaube, da werden nochmal ganz andere Energien auch freigesetzt irgendwie. Aber dieses typische ab 1. Januar, da
ach so, nee, so meinte ich auch nicht. sondern mehr so, nutzt du diese Zeit jetzt, wie du gerade gesagt hast, so am Ende des Jahres, und das geht mir und safe ganz vielen anderen auch so, dass man so ein bisschen nachdenklicher wird und eben nochmal Revue passieren lässt.
Ja.
Ich persönlich fixiere das gerne nochmal schriftlich, weil es dann einfach nochmal ein anderes Gewicht kriegt auch. Und das ist ja auch dann, kann ja gleichzeitig auch so ein bisschen sein, möchte ich nächstes Jahr besser machen. Und zwar nicht ab dem ersten, siebenmal in der Woche laufen, sondern...
Dann habe ich es halt verstanden.
Ja, würde ich gerne. So.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das Jahr jetzt Revue passieren lasse, dann und es eben nicht perfekt war, und es ist ja nie alles perfekt, dann muss man die Info natürlich auch irgendwie umsetzen. Wie du schon sagst, es hilft dann, glaube ich, das aufzuschreiben oder sich das bewusst zu machen, was man dann eben besser machen will. Unabhängig jetzt von der Zeit, ne, mit 1. Januar und so. Doch finde ich schon, dass gerade, ne, also gar nicht mal nur auf sportlicher Ebene, vor allem auf menschlicher Ebene, da viel dann ab dem neuen Jahr sich dann ändern kann, wenn man es Revue passieren lässt. Das machen ja auch nicht viele, ne? Deshalb bei den Worten, irgendwie fürs neue Jahr Ziele zu setzen oder so, da verbinde ich automatisch dann immer schon mit, okay, die Leute haben irgendwie ein scheiß Jahr hinter sich, aber am 1. Januar wird alles
jetzt
irgendwie besser oder so.
Und jetzt fangen wir an zu sparen. So. Ja, nee,
und die Fitnessstudios sind ja auch super voll, wirklich im Frühjahr. Aber also doch, finde ich wichtig und finde ich auch schön, irgendwie mit dem Jahr dann abzuschließen und mit den Dingen, die man dann irgendwie besser oder schöner machen oder haben will, dann ins neue Jahr zu gehen.
Nice. Ja, okay. I like that. So, und wir gehen jetzt über zu unserem nächsten Punkt hier, zu unserer kleinen Kategorienziehung. Du darfst dir eine aussuchen. Welche hättest du gerne?
Deine linke Hand. Ja.
Hier. Und das ist, oh, schön. Habe ich auch gerade dran gedacht. Kategorie Head Coach. In diesem Abschnitt unseres Gesprächs würde ich gerne von dir wissen, wer ist für dich in deinem Leben ein Äquivalent sozusagen zu einem Head Coach? Und meistens werden Menschen gesagt, aber es wurde auch schon zum Beispiel das Laufen genannt. Wenn es dir schlecht geht, wenn du feststeckst oder ganz konkret, als es dir einmal kacke ging, wer oder was holt dich dann raus? Wer hat den Rat, den du brauchst? Wie kommst du wieder auf die Beine?
Wow. Oh mein Gott, das ist so eine tiefe Frage.
Schon.
Wow.
Also
schön, aber ich mache sehr viel mit mir selber aus. Sehr viel, bewusst auch. Bücher. Ich würde Bücher nennen tatsächlich, weil irgendwie das Schöne an Büchern, du entscheidest natürlich, was du liest, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich an einem Punkt bin, wo es nicht so läuft oder wo ich irgendwie so ein bisschen gegen eine Wand laufe, wenn ich dann das richtige Buch oder den richtigen Autor, den richtigen Charakter, die richtige Biografie habe, dass diese Leute sind mir diesen Schritt ja schon voraus, die sind genau da durchgelaufen, dann muss ich vielleicht gegen diese Wand nicht laufen, wenn ich, ne, irgendwie die richtigen Infos zur richtigen Zeit dann kriege. Deshalb würde ich sagen, Bücher auf jeden Fall.
Schöne Antwort. Hast du ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsautor neben Tony Robbins?
Ich habe hier ganz viele Biografien hier stehen.
Du liest gerne Biografien, ja?
Ja, unter anderem. Hermann Scherer. Ist keine Biografie, ne? Aber das Buch, was ich mag, heißt Fokus.
Aha.
Er ist einer der sehr wenigen.
Ich glaube, es liegt bei mir. Ich konnte es nicht lesen. Ich habe es dreimal angefangen. Zeig mal.
Das ist so, also das...
Ah, ich habe ein anderes auf jeden Fall. Also ich hab so ein leichtes Paperback, muss ich mal gucken, wer das geschrieben hat.
Einer der wirklich ganz wenigen deutschen Autoren, die ich mag. Ich lese sehr viel auf Englisch, sonst auch. Hermann Scherer. Und was Biografien angeht, ganz wild bei mir durchgemischt. Also hier gerade steht Mourinho neben Steve Jobs und Muhammad Ali, Kobe Bryant, Warren Buffett. Also das ist, finde ich auch wichtig, dass man Vorbilder jetzt nicht nur in seiner Sportart hat, sondern da gibt's ja sehr viel auch von anderen zu lernen.
Und das waren jetzt natürlich die ganz großen, die du genannt hast. Und ich will sie jetzt auch gar nicht so krass aufbauschen, aber es waren jetzt alles Männer. Hast du auch weibliche Vorbilder? Hast du auch Frauen, die dich inspirieren? Und das ist keine Fangfrage. You can say no. Nee.
Bevor wir, also vor dem Interview habe ich genau daran tatsächlich gedacht, weil ich so drüber nachgedacht habe, zu wem ich so aufschaue. Und ich mir schon gedacht habe, dass die Frage kommt. Und
also das ist auch nicht meine Standardfrage hier im Podcast, ne? Überhaupt nicht.
Aber ich konnte mir denken, dass sie kommt, weil ich weiß, dass viele meiner Vorbilder männlich sind. Mhm. Was ich selber auch irgendwie natürlich nicht schade finde. Also es ist ja irgendwie nichts Negatives, aber
Wie gesagt,
ich habe schon das Gefühl,
Buffett, Steve Jobs, wow, jetzt stotter ich, aber das sind ja alles wahnsinnige, brillante Menschen. Klar, kann man zu denen aufgucken. Easy.
Ich glaube, ich kann sagen, doch, es gibt schon sehr viele Frauen, die ich die ich sehr, sehr toll finde und auch sehr zu denen aufschaue. Michelle Obama, Kamala Harris, indische Wurzeln, so, wo ich mich dann auch connected fühle irgendwie. Aber ich glaube, alles in allem kann man sagen, wir Frauen, da ist sehr viel Potenzial für uns, dass wir uns selber in Position bringen, dass die Bücher dann über uns geschrieben werden. Oder das ist natürlich, da steckt ganz viel mit drin. Und es gibt auch schon viele, sehr, sehr viele Frauen, logischerweise, über die man ein Buch hätte schreiben müssen, was vielleicht nicht passiert ist. Aber das ist ja auch dann Teil von eines Prozesses, den wir oder die neue Generation dann irgendwie, können wir ja verändern.
Ja, hoffentlich. Schreiben wir heftige Bücher. Alright. Du hast gerade noch gesagt, ganz schön, Kamala Harris, indische Wurzeln. Mich würde noch interessieren, Manju, inwiefern, dein Vater ist Inder, deine Mutter ist Deutsch, inwiefern die indische Kultur in deinem Leben eine Rolle spielt. Ich habe gelesen, die Familie deines Vaters ist nach Kanada ausgewandert, du warst noch nie in Indien selber. Welche Rolle spielt dieser Teil deiner Identität?
Witzig, ich habe mir das Thema, was ich mir selber ausdenken wollte, tatsächlich in die Richtung. Also
pass auf, dann nehmen wir das einfach direkt jetzt, dann ziehen wir schnell.
Ich habe es nämlich Identität genannt tatsächlich auch.
Schön. Ja, okay, go. Einwurf ist Identität. Schön.
Weil das für mich vor allem so in den letzten 2-3 Jahren immer größeres Thema geworden ist irgendwie, weil ich weiß oder ich wusste immer natürlich mein Aussehen, aber auch gewisse Werte, die ich vertrete, sehr untypisch deutsch irgendwie sind, wenn man das so sagen kann, obwohl ich bin ihr Entscheidungskind. Meine Mama hat mich großgezogen. Ich bin eigentlich komplett in der deutschen Kultur groß geworden. Ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Papa. Und war immer sehr, also ich habe mich, klingt blöd, aber super indisch gefühlt, ne? In vielen Situationen. Und war da auch immer sehr, oder bin da sehr stolz drauf, auf meine Wurzeln und auf meine Herkunft. Und war aber auch ein Prozess für mich, irgendwie mich so viel damit zu beschäftigen, weil so in der deutschen Kultur groß zu werden und auch in dem Land hier groß zu werden, was sich sehr unterscheidet natürlich von der indischen Kultur. Also ich glaube, gegensätzlicher geht's an manchen Stellen gar nicht. Und
also ich sag das war für mich, ich weiß nicht viel über die indische Kultur, to be honest,
Das können wir ändern.
Ja, gern.
Und deswegen ist es, ich glaube, durch diese Corona-Jahre, das war auch nochmal so ein Effekt davon, wo ich mich noch mehr hinterfragt habe, wer ich überhaupt bin oder wer ich sein will, in welche Richtungen es geht. Und ich hatte immer auch das Gefühl, irgendwas ist da, was ich noch so ein bisschen unerforscht gelassen habe. Also irgendein Puzzleteil, also es ist noch nicht ganz komplett, was ich da irgendwie zusammengeschustert habe.
Naja, komm, du bist 27. Nobody has their shit together.
Ja.
At 27, auf jeden Fall. Ne?
Ich glaube, also ich meine damit, dass wenn man gewisse Bausteine hat, die, ich glaube schon, dass man mit 27 die Bausteine zusammen haben kann. Die sind aber natürlich noch nicht, ne? Genau. Bei 100%. Genau. Aber in welche Richtungen es dann geht, glaube ich. Voll. Und also so was indische Kultur und so angeht, ich habe dann immer mehr versucht, noch mehr Zeit mit meinem Papa zu verbringen, der in Bremen noch wohnt. Und war auch oft auf indischen Festen oder habe mich oft in der Kultur bewegt und habe immer mehr gemerkt, dass ich nicht nur stolz auf meine Wurzeln bin, sondern dass ich viel mehr davon in mir trage, als ich vielleicht eigentlich dachte. So als in Deutschland Aufgewachsene.
Ja, ja.
Und das war ein sehr schöner Prozess, durch den ich da gegangen bin tatsächlich. Und sehr, also das hat mich am Ende dann so mit Stolz erfüllt, dass ich jetzt also mich noch mehr darüber identifizieren kann und noch mehr das angenommen habe, auch einfach, dass ich, ne, mein Vorname ist ja indisch.
Also heißt, ne, die Liebenswerte habe ich auch
versucht. Gute Recherche.
Ja.
Ja, und ich für mich, also ich kann, also ich identifiziere, habe mich schon immer damit identifiziert, aber ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich, was das angeht, was meine Identität angeht, mich so gefunden habe, dass ich so mit Stolz auch erfüllt bin und dass ich, dass mich das so glücklich macht auch, dass ich und jetzt auch irgendwie total aufgeregt bin, was jetzt kommt, ne, weil sich mein Fokus von gewissen Dingen natürlich dann auch verschoben hat und ich nicht nur als Deutsche jetzt irgendwie stolz über meine Familie bringen will, sondern vor allem auch als Inderin, wenn man das so sagen kann. Und darauf freue ich mich.
Ja, kann man natürlich auf jeden Fall so sagen. So schön hast du das gesagt. Mir kam die Frage gerade auf, ist die indische Kultur in Deutschland eigentlich oder die indische Community eigentlich groß in Deutschland?
Ja.
I don't know.
Ja, also ich glaube, wenn man niemanden daraus kennt, dann ist es total unauffällig. Also man denkt irgendwie, die Inder sind nirgends. Aber das ist schon, man merkt es dann, wenn irgendwie, keine Ahnung, nationale Feiertage oder so anstehen. Oder mein Papa logischerweise total connected in der indischen Kultur, ist da auch sehr viel, was so Charity angeht und so. Und was die Planung von den Festen angeht, involviert. Und da merkt man dann doch, dass es ganz schön viele sind und es ist eine super schöne Community, die sehr offen auch ist für ne, jeden, der da irgendwie dann mal, da super viele Deutsche auch auf den Festen, die noch nie da waren und die, das ist einfach eine sehr, sehr harmonische und sehr voller Liebe, die ganze Kultur. Ja. Und das ist echt schön, tatsächlich.
Wir sind nicht nur wieder beim Thema Liebe, du willst Liebe geben und so von deiner FIFA-Karte angekommen, sondern auch beim Thema Selbstbewusstsein, nämlich sich selber zu finden und in seiner Identität wohlzufühlen und so die Balance zu finden. Und so wie du es richtig schön gesagt hast, so ich bin einen ganz schönen Prozess durchlaufen, das ist auch Selbstbewusstsein, voll.
Das stimmt.
Und ich würde gerne jetzt noch wissen, wenn du sagst, oder du hast am Anfang gesagt, die indische Kultur und die deutsche könnten weiter voneinander eigentlich nicht entfernt sein. Was sind für dich persönlich ganz individuell so die Hauptunterschiede, die du da meintest?
Pünktlichkeit. das deutsche Positive jetzt mal. Und das ist tatsächlich sehr anstrengend teilweise, weil ich hasse Unpünktlichkeit, wirklich. Was so in der indischen Kultur ist alles super gechillt, ne? Und da musst du dann auch damit umgehen, dass dann jemand mal eine halbe Stunde später kommt. Ist dann aber für mich auch nicht nervig, sondern eher schön. Also, weil ich ja weiß, dass das so ist. Und ich möchte auch, dass das so ist, weil das ist ja die Kultur. Ja. Und dann kann ich mich auch irgendwie damit abfinden.
Schön gesagt.
Und ich, ja, was so den Umgang mit Menschen angeht, deshalb habe ich gesagt, gegensätzlicher kann es nicht sein. Deutsche sind ja schon eher kühl, wenn man das so sagen kann. Unemotional irgendwie auch hier und da. Vielleicht nicht ganz so offen, nicht ganz so gastfreundlich. Und also in Indien ist halt, ne, also du wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel. Wir haben in Bremen gespielt, jetzt mit Köln. Und mein Papa ist zum Hotel gekommen, weil wollte irgendwie meine Trainer und so willkommen heißen in der Stadt, ne, weil das macht man so in der indischen Kultur und hat da ein bisschen was zu essen vorbeigebracht und so und hat direkt angeboten, also wenn die dann irgendwann mal privat in Bremen sind, die können gern bei ihm schlafen und es haben immer ein Zuhause hier und so. Ja. Ich glaube, das beschreibt's ganz gut. Also einfach schön. Sehr, sehr herzlich und sehr voller Nächstenliebe auch, die ganze Kultur. Und für mich ist es auch schön, das beides irgendwie in mir zu vereinen und dann irgendwie das Beste aus beidem rauszuziehen. Ja, ja, das voll. ist ja auch irgendwie ein Segen, dass man das beides dann so in sich trägt und irgendwie dann auch entscheiden voll. Kann, was man davon mitnimmt.
Und ich fand's so schön, wie du gerade gesagt hast, du möchtest auch, dass deine indischen Freunde weiterhin die halbe Stunde zu spät kommen, weil das gehört dazu. Und so dieses Akzeptieren einfach, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind und dass wir alle aus woanders herkommen, egal was das bedeutet, dass wir trotzdem so diese individuelle Schönheit sozusagen akzeptieren sollten. Das hast du sehr schön gesagt, Manju. I like that one. So, und pass auf, wenn das für dich jetzt passt, wenn wir das Thema Identität für dich ausführlich und gebührend besprochen haben, würde ich zu unserer letzten kleinen Kategorie kommen, ist das Shootout. Das ist eine Schnellfragenrunde. Gerne schnell antworten, aber wir haben hier keinen Zeitdruck, deswegen kannst du auch gerne nochmal begründen und nochmal ausführen oder
okay.
Ich hake nochmal
nach. Sowas habe ich noch nie gemacht.
Oh, really? Das ist doch so ein Klassiker eigentlich. Tut nicht weh, ich verspreche. Are you ready?
Ready. Born ready.
Born ready. Kraft oder Cardio?
Kraft.
Ja? Immer schon? Ich habe gehört, oder du hast irgendwo gesagt, hast du es gesagt? Ich habe irgendwie im Kopf, das hast du gesagt, dass du früher so dünn warst, dass du mehr pumpen musstest sozusagen, um dich körperlich physisch durchsetzen zu können.
Ich war der Inbegriff von Never Skip Leg Day. Also ich war wirklich, mein Oberschenkel war so genauso breit wie meine Wade und war beides nicht breit. Also ich laufe auch gern. Es gab eine Zeit, da bin ich jeden Morgen irgendwie um 6 gelaufen. War gar nicht mal irgendwie des Cardios wegen, sondern eher Mindset-technisch so. Aber was jetzt Kraft, da habe ich echt die Liebe zu gefunden zu Krafttraining. Gar nicht mal so, okay, ich bin zu dünn, ich muss da jetzt irgendwie, sondern ich liebe das. Ich liebe das.
Ja, ich verstehe es sehr gut, ich auch.
Schön, das ist cool.
Ein schönen Cycle, ja, voll. Thema Fashion nochmal. Das wichtigste Piece an einem perfekten Outfit ist der Schuh, die Hose, die Jacke oder das Shirt?
Der Schuh.
Immer, egal.
Das ist ein non-negotiable für mich. Der Schuh, also wirklich, ich gucke auch immer als erstes auf den Schuh. Das war mir nicht bewusst, bis ich irgendwie mal so Memes gesehen habe, Schuh-Contact before Eye-Contact oder so. Und dann habe ich mal so nachgedacht und dachte mir, ja, Manju, also du guckst auf jeden Fall als erstes auf die Schuhe. Geil. Aber ich glaube, also der Schuh verrät sehr viel über den Menschen.
Das stimmt.
Also sehr viel. Und glaube wenn man auch. Da dann dann das Outfit drumherum baut, das sagt schon viel aus. Das ist auf jeden Fall der Schuh für mich, ja.
Schön gesagt. Und ich habe gehört auch, dass du gesagt hast, wenn du ein Schuh wärst, wärst du ein High Heel.
Habe ich aber das gesagt? Ich weiß gar nicht.
Was hast du gesagt? Ich hab gut recherchiert, my friend.
Ja, ich merke.
Ja, also du meintest das, aber hast das noch ein bisschen so hinzugefügt, so damit man checkt, dass du auch diese Seite sozusagen
hast. Ah, jetzt also, erinnere ich mich
nicht,
dran.
Du würdest nicht grundsätzlich die Hacke dem Sneaker vorziehen.
Ich erinnere mich dran. Ja, ich trage schon eher Sneaker auf jeden Fall, aber ich erinnere mich, als ich gefragt wurde und dachte mir, okay, das Offensichtliche wäre jetzt zu sagen Sneaker. Das ist aber nicht die ganze Geschichte. Also
Ja, genau so. Welche Sportart, wenn nicht Fußball?
Die ich selber mache oder mag?
Mhm.
Mache. Also ich mag super gern Basketball und American Football. Ich liebe die beiden Sportarten. Ich glaube aber nicht tatsächlich, dass ich die selber spielen würde.
Ja. Well, American Football wahrscheinlich nicht. Noch weniger, ja.
Aber Basketball wegen der Größe vielleicht jetzt auch nicht.
Krasser Point Guard wärst du.
Vielleicht.
Okay, aber gute Antwort. Wir sind jetzt am Ende des Jahres angekommen, hatten wir schon. Und Spotify hat die ganzen Listen und Jahresrückblicke rumgeschickt. Was ist denn die Nummer 1 in deiner Spotify Heavy Rotation?
Heavy Rotation. Oh mein Gott, habe ich das schon bekommen? Also, kann ich ja auch also so beantworten.
Ich wollte gerade sagen, du kannst auch irgendwas sagen, obviously.
Ich bin ja authentisch und ehrlich, deswegen ist sicher. Was Musik angeht, sehr wahrscheinlich Nummer 1, Meek Mill. Mhm. Nummer 1 ist auf jeden Fall Meek Mill. Es war, ich glaube, dieses Jahr durchgemixter denn je, glaube ich.
Mhm. Aber, bei mir wirklich auch, ja.
Ja, es war okay, irgendwie auch ein verrücktes Jahr, habe ich das Gefühl, keine Ahnung.
Klar, so war es natürlich. Aber Meek Mill ist eine gute Antwort. Wir hatten vorhin schon Thema Nordkind. Du warst aber echt lange da unten im Westen. Also ist die Frage jetzt Norden oder Westen?
Norden. Für mich ist, also ja, nicht jetzt, dass ich irgendwie mich total dahingezogen fühle oder, aber der Westen ist schon sehr, sehr anders. Und sehr, ich merke, dass ich hier nicht groß geworden bin. Also, das gar nicht mal irgendwie, ich kann das an nichts festmachen. Es ist einfach nur irgendwie das Gefühl, sind vielleicht die Menschen, sind die, wie es aussieht auch irgendwie. Ja. Aber es ist, ich fühle mich gar nicht unwohl hier, ne? Vor allem hier in Köln, Superstadt. Ne?
Ja.
Aber ja, Norden.
It's the North. den nächsten hast du uns schon vorausgenommen vorhin. Call oder Order? Süß. Call oder Text?
Boah. Text. Eigentlich Text.
Ja? Ach so, du wolltest vorhin noch
ja,
so.
Ja, weil ich das eigentlich nicht. Es kommt total drauf an. Also, ich würde die Frage beantworten mit FaceTime Call. Weil ich mag, ich hasse es zu telefonieren, wenn ich den anderen nicht sehe. Ich mag das überhaupt nicht, weil da fehlt mir die ganze, ne, der ganze Gesichtsausdruck, die ganze Emotion so ein bisschen auch.
Logisch.
Deshalb habe ich gerade Text gesagt, weil telefonieren so hasse ich. Mhm. Aber nee, FaceTime. Same. Ja.
Am schlimmsten, wenn die Nummer noch nicht abgespeichert ist oder sogar unterdrückt.
Unterdrücke ich nie ran.
Unterdrücke ich auch wirklich nicht dran, wenn die Nummer nicht eingespeichert ist, zucke ich immer kurz, weil eigentlich muss man, aber ich würde am liebsten nicht.
Ich glaube, in deinem Job kann das ja auch hier und auch mal sein, ne?
Ja, total, ja, es ist, ja. Anyways. die letzte ist Richterin oder Staatsanwältin?
Oh, beides nicht.
Oh.
Kein Gericht. Denn?
Kein Gericht.
Kein Gericht. Tatsächlich während des Studiums ist schon so Strafrecht natürlich irgendwie schon spannend, ne? Mord und Totschlag und Gericht ist ja auch, also wenn man das studiert,
logisch,
um Gottes Willen.
Normal, ja.
Voll cool. Aber ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich nicht ins Gericht will, weil ich mir das nicht, ich finde das cool, ich finde Suits, keine Ahnung, die Harvey Specters dieser Welt, das ist auf jeden Fall, finde ich mega, aber ich selber will, also mich interessiert eher so Zivilrecht, Wirtschaft. Ich habe Jura nicht angefangen mit der Intention, irgendwie Rechtsanwalt oder so oder Staatsanwalt zu werden, sondern das war für mich so, okay, ich wusste am Anfang nicht so richtig, was ich machen will. Ich wusste aber, dass ich studieren will.
Mhm.
Und auch das war ein schöner Prozess für mich. Ich war dann so, okay, Manju, du musst dich jetzt mal auf deinen Hintern setzen und überlegen, was willst du eigentlich?
Ja,
und ich hatte mit 17 mein Abi und das ist, man ist so
ist
jung, ne? Also, und man hat trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt Druck hat, jetzt musst du aber entscheiden. Du musst ja jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise ins Berufsleben. Und Fußball war da tatsächlich ein Segen in der Zeit, weil man hatte ja Fußball. Man hatte Fußball und deshalb hatte man vielleicht nicht so den Druck wie jetzt jemand, der gar nichts
nach
dem Abi macht.
Sozusagen.
Ja, genau. Aber, und das muss ich auch sagen, Fußball war Fluch und Segen, weil wir werden als Frauen Fußballer, werden ja alle irgendwie mit dem gleichen Traum groß, okay, ich will Fußballprofi werden. Und ich spiele dann vor 80.000 Fans. Und ich bin dann wie Ronaldinho, ne? Also das ist ja der Traum, mit dem du groß wirst.
Ja.
Und du denkst dann, also das ist dein Traumberuf.
Ja,
und
ja.
Du hast dann eben, du kommst dann in der Realität an, in der ersten
gesagt.
Liga.
And you're
und
being
das
tricked,
ist eben,
sozusagen.
Ja. Und das ist wirklich dann irgendwie die, der Boden der Tatsachen, du verdienst nicht irgendwie dann die Million, dass das dein Traumberuf sein sollte. Du bist aber deine ganze Kindheit eben nicht mit einem anderen Traum noch groß geworden. Also du hast nicht noch irgendwie ein zweites Standbein gedacht, was dir dann wirklich das Geld dann einbringt, ne? Und dann stehst du da mit 17, bist dann irgendwie, kriegst einen Erstliga-Vertrag, ne? Lebst auch irgendwie deinen Traum, aber merkst dann, oh, ich muss ja irgendwie noch was anderes machen.
Ja, ja.
Und das war schon irgendwie, das war ziemlich hart.
Ich komme gerade auch nicht drauf klar, wie du das so gesagt hast, so wie ich will Fußballer werden oder Fußballerin. Ich habe das Thema Gender noch nicht so raus. Ich will Fußballer werden und das so, das ist ja wie eine Illusion, weil eine Frau das ja so nicht werden kann.
Ja, es ist eine Illusion, das ist das richtige Wort, es ist eine Illusion. Und es ist auch irgendwie eine kleine Blase, die platzt in dem Moment, wo ich dann in der ersten Liga irgendwie...
Ja, so egal, wie gut du bist.
Wirklich. Und dann stehst du da und ach so, hier kommen irgendwie nur 500 Fans. Ach so, meine Wäsche wird nicht gewaschen. Irgendwie habe ich mir das anders vor. Ja, ne?
Also, will ja keiner Autogramm, Alter. Ja.
Und das ist ein Thema, da spricht irgendwie aber auch keiner drüber. Da, und ich habe dann gesagt. Ich habe gemerkt, dass, weil ich stand dann da, okay, Manju, was willst du machen? Ich will reich sein später. Das war so, ich habe mich, okay, reich sein. Und ich will mein eigener Chef sein. Ich werde eine Firma gründen. Da saß ich da mit 17, 18, okay, ich werde eine Firma gründen. Okay, was studiert man dafür? Dann habe ich angefangen, Management and Economics zu studieren. Mhm. Ein Semester saß ich da und Mikro, Makroökonomik, die ganzen Zahlen. Ah, nee, Manju, das mit den Zahlen ist irgendwie nicht so. Mhm, und ich bin dann auch, ich kenne da nichts. Ich mache das nicht weiter, um es dann weiterzumachen. Für mich war das okay. Das war nicht das Richtige. Und der größte Segen in der Zeit war für mich, dass mein kleiner Bruder, der 3 Jahre jünger ist als ich, der ist mit dem Traum groß geworden, Staatsanwalt zu werden. Und der wusste immer, er wird Jura studieren. Und ich habe von all meinen Geschwistern zu ihm den engsten Draht. Und ich habe gesagt, Dominik, also was machst du? Kannst du, also wenn du an mich denkst, als Charakter, so, ne? Was soll ich denn machen? Das war wirklich so ein Gespräch. Und dann hat er meine Charaktereigenschaften aufgezählt, meine Stärken, meine, und meinst du, Manju, du wärst die perfekte Anwältin. Und das war genau in dem Jahr, wo er sein Abi fertig hatte. Und dann haben wir zusammen angefangen, Jura zu studieren.
Ach, Quatsch.
Und wie ohne will. Ihn, wirklich eine schöne Geschichte, aber genau so war es auch. Und ohne ihn, hätte ich wahrscheinlich Jura nie angefangen, weil für mich war das sein Traum. Deshalb bin ich auch nie, wäre ich wahrscheinlich auch nie selber drauf gekommen. Und so ist das dann passiert und so habe ich gemerkt, das ist die perfekte Foundation, wenn du Unternehmerin sein willst, wenn du, ne? Deshalb will ich gar nicht diese klassische Juristin sein, vor allem nicht im Gericht.
Wie schön. Aber wie geil auch wieder, du sagst so, was möchte ich machen? You figure out your why, so ungefähr. Was brauche ich zum Studieren? Dann mache ich das. Geil. Richtig nice. Alright, Manju, ich bin förmlich am Ende meiner Fragen. Ich habe noch eine random Frage tatsächlich. Aber ansonsten bin ich durch. Liegt dir noch was auf dem Herzen so? Haben wir alles ganz gut abgearbeitet?
Ist ja so angenehm, wir können über Gott und die Welt reden.
Ja, schon, schön, ja. Und bevor wir dann jetzt hier zumachen und du Gott und die Welt sagst, du hast einen Tag mit OBJ gechillt. What?
Erzähl mal kurz davon. Ne?
2 Tage, ja, keine Ahnung, ich habe den Content dann ja nur am Ende gesehen, der sehr schön war. Wie war das? Wie geil?
Das war... um erstmal die Frage zu beantworten, es war sehr cool, natürlich. Okay. Das war 2019, in dem Jahr habe ich ja super viel mit Nike auch gemacht, was Kampagnen angeht und so.
Ja.
Und das war das WM-Jahr auch, da ist ja super viel dann auch im Frauenfußball rum passiert. Und dann hieß es irgendwann, das war witzig, ich glaube, wann hatte ich irgendwie die erste Konversation mit Leuten von Nike über... Wen würdest du denn gern mal treffen oder so? Das war sehr lang davor. Und dann habe ich irgendwie OBJ gesagt, weil ich erstens Football total liebe.
American Football, ja.
Und weil ich sehr das Gefühl hatte, dass ich viel mit ihm gemeinsam habe. In vielerlei Hinsicht. Und das habe ich dann auch so gesagt. Und das war aber in dem Moment so, Ah, OBJ, sagen die Jungs. Die Jungs, die, wenn wir die fragen, wen die treffen wollen, sagen die auch OBJ, weil der so cool ist. Mhm. Und da muss ich aber auch erstmal klar machen, nee, für mich steckt da irgendwie schon mehr dahinter. Das ist nicht dieses oberflächliche, ich finde den cool.
I'm starstruck, so, ja.
Ja. Und das habe ich, glaube ich, in dem Moment auch ganz, ganz gut dann klar gemacht. Und dann, als es dann hieß, der kommt irgendwann nach Berlin, eine Zeit später, war das dann, glaube ich, für Nike dann auch so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, weil sie dann vielleicht dann Parallelen gesehen haben zwischen uns oder was auch immer das dann war. Okay, Manju soll ihn treffen und ich, da haben meine Knie dann, die waren schon ein bisschen weich, obwohl ich gar nicht der Typ dafür bin. Mhm. Aber weil ich auch gar nicht, ich gar keine so Fangirl-Mentalität irgendwie. Aber ich war sehr gespannt natürlich und ich muss sagen, im Nachhinein, dass, und das ist schön auch, dass er genau ist, wie ich es dachte und ganz anders, als die Menschen denken. Und das irgendwie auch die Parallele, die ich da sehe, ne, dieses irgendwie total Missverstandene. Und wenn ich mir das Video, wie es zusammengeschnitten wurde, angucke, ist für mich auch ein schönes Video, aber nichts kann irgendwie widerspiegeln, wie dann diese Interaktion zwischen uns war und wie verbunden ich mich, oder wir uns, ich weiß nicht, ob es bei sich war, aber wie verbunden ich mich gefühlt habe in dem Moment. Und das war in vielerlei Hinsicht schön zu merken, ah, das ist ein Megastar, der genauso ist wie du und ich und der wirklich, was schön auch ist, so einen schönen Charakter zu hat, dass er auch so geblieben ist irgendwie im Umgang mit, ne? Weil, wer bin ich denn jetzt, um das mal so zu sagen, ne? Also er müsste jetzt nicht mit mir so interagieren, wie er es gemacht hat letztendlich. Und dieses, dass er dieses Menschliche behalten hat, Das hat mich sehr gefreut und war für mich deswegen ein schönes Treffen. Natürlich im Großen und Ganzen war das auch toll, das Ganze. Ja,
aufregende Kampagne. Ja. So.
Ja, aber ich will jemanden nicht treffen, weil er berühmt ist. Das interessiert mich gar nicht. Nee, ne? Deswegen so war das Menschliche
nicht gemeint.
Nein, aber will ich trotzdem dazu sagen, weil das ist ja heutzutage, ne, dieses, keine Ahnung, dass man irgendwie Leute nur toll findet, weil sie irgendwie im Rampenlicht stehen oder so. Das ist ja auch ganz normal bei manchen Leuten. Ist ja auch jedem irgendwie, soll jeder machen, wie er will. Aber nee, das war schon echt ein Erlebnis für mich, was ich, da habe ich viel rausgezogen. Viel mehr, als man denkt, vielleicht sogar, ja.
Cool. Hey, Manju, und ich habe auch wirklich viel aus unserer Unterhaltung hier heute rausgezogen. Thank you very much. Ich habe mich sehr gefreut, dass das so cool geklappt hat. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Es war tatsächlich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
Dankeschön. Freut mich. Schönes Kompliment für den Interviewer natürlich. Und du kriegst jetzt noch die große Ehre, wie jeder Gesprächsgast hier im Team Lisa. Du darfst die Folge schließen, so wie du sie auch eröffnet hast, mit einem kleinen Pep-Talk sozusagen an unsere ZuhörerInnen. Und wie ein Pep-Talk in der Kabine. Warum muss man an sich glauben? Warum darf man niemals seine Träume aufgeben? Und warum muss man immer weitermachen?
Oh mein Gott, wow. Okay. Also. Jeder von uns, und das ist das Schöne, glaube ich, das ist das Schöne, hat nur ein Leben. Und wir wissen nie, wann es vorbei ist. Und auch das ist irgendwie das Schöne. Und da sollten wir, glaube ich, alle rausziehen, dass jeder Tag so wertvoll ist und dass jeder Tag... Natürlich kann nicht jeden Tag alles toll sein, aber ich glaube, man sollte jeden Tag so beenden, dass man mit einem Lächeln zu Bett geht, dass man immer dankbar ist. Und ich glaube, wenn man sich auf das fokussiert, wofür man dankbar ist und was gut läuft, dann fällt es einem auch leicht, seine Ziele eben nicht aufzugeben und für das zu kämpfen, was man will und den Weg weiterzugehen. Und dann kommen da riesige Steine, kommen da kleine Steine und die wird man dann auch alle aus dem Weg räumen können und auch wollen in dem Moment, wenn man weiß, warum man das macht und wenn man weiß, wie wertvoll das alles eigentlich ist. Und ich glaube, und daran können und sollten wir alle arbeiten, wir sitzen da alle im selben Boot. Wir sind komplett unabhängig davon, weil da gibt es ja immer so viele Diskussionen über, ich weiß nicht, Gendern oder was auch immer das ist. Wir sind alle Menschen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und wir haben alle, und das finde ich wichtig, und ich glaube, das wissen manche nicht, wir haben alle die Macht im Umgang mit, wir können selber entscheiden, wie die Energie ist. Wir können in der Mannschaft, wir können selber entscheiden, was wir reinbringen, was wir an den Tisch bringen. Mhm. Und ich glaube, dass da viele, viele Menschen noch sehr, sehr viel Selbstvertrauen auch brauchen, glaube ich, in dieserlei Hinsicht. Und ich kann nur sagen, dass wir alle toll sind, wie wir sind, und dass ich hoffe und mir wünsche, dass alle das rausfinden und alle irgendwie ihr Warum dann finden. Und ich werde alles dafür tun, dass ich meinen Teil dazu beitrage, irgendwie das zu verkörpern. Und wenn es nur ein Mensch auf dieser Welt ist, der mich das machen sieht und sich denkt, deswegen mache ich es auch, dann war mein Leben erfolgreich.
Wunderschön, Manju. Vielen Dank.